Hallo Matthias.
Hallo Jasmin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Matthias Schmeisser von Zalando. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich. Danke.
Matthias, kurze Frage zum Warmwerden. Gibt's was, was dich heute schon zum Lachen gebracht hat?
Ja, also auf alle Fälle meine kleine Tochter. Die ist 1,5 Jahre alt und ist immer total witzig, wenn man so Kinder wachsen sieht und groß werden sieht. Und morgens ist es immer super witzig, weil sie mittlerweile jetzt mal sagt, Papa, Papa, aufstehen und zieht mich dann immer aus dem Bett. Das ist eigentlich ganz witzig und süß. Das bringt mich jedes Mal zum Lachen.
Ja, und ist auch früher wach als du wahrscheinlich.
Früher wach als ich. Ich glaube, bin durchschnittlich so zwischen 6, 6:30 spätestens dann auch wach. Ja. Und dann geht der Tag los für mich.
Ja, sehr schön. Wenn wir beide uns jetzt kennenlernen würden auf einem Meetup, was würdest du mir erzählen, was du machst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich ist es immer so ein Punkt, wo ich sage, ich würde ungern erstmal mit Jobtiteln loslegen. Ich finde Jobtitel, das haben eigentlich keine so große Relevanz mehr. Für mich ist, würde ich ab mit dem Thema kommen, dass ich jemand bin, der Möglichkeiten versucht, für Kandidaten zu schaffen oder für Leute generell und versuchen, da so eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für die Firma und auch für die Kandidaten zu erschaffen. Und zwar aus dem Hintergrund, dass der manchmal auch nicht immer sofort passiert, sondern dass das vielleicht auch nach 1 Jahr oder 1,5 Jahren passiert, je nachdem, was beide Seiten gerade suchen und wie der aktuelle Stand ist.
Und du arbeitest ja bei Zalando, ne? An welchem Standort bist du eigentlich?
Ich bin Offizier in der BTD, nennen wir das bei uns intern, das heißt an der Tamara-Danz-Straße, deswegen arbeite aber auch mit meinem Business an der Mühlenstraße, was nur einfach 300 Meter weg von uns ist, also sozusagen für Leute, die nicht Berlin so kennen, das ist in der Warschauer Straße da, wo der neue Campus jetzt auch entsteht von Zalando.
Genau, und Tamara-Danz-Straße ist jetzt das aktuelle Headquarter von euch, ne?
Genau.
Ich lese gerade ein Buch, das ist das Playbook für New Workspaces, sagt ihr das was, von Dark Horse?
Ich habe davon gehört, ich habe es aber noch nicht gelesen.
Und da ist Zalando nämlich auch nochmal extra hervorgehoben als ein Beispiel-Case für einen tollen Büro-Space.
Ja.
Und fühlst du dich da wohl? Kannst du das bestätigen?
Total. Also ich glaube, wenn man wirklich sieht, wo hier unsere Entwickler oder auch unsere Designer sozusagen arbeiten, da ist es halt wirklich extrem gut, wie sie auch individuell einfach die Räume dann auch nutzen. Ne? Ich glaube, da fängt ja auch dann ein bisschen Kultur an und die Art und Weise, welche offenen Konzepte man da hat, prägt definitiv auch die Arbeitsweise und die Kultur.
Jetzt habe ich dich natürlich vorher, bevor wir uns getroffen haben, ein bisschen auf LinkedIn gestalkt und geschaut, was du in deiner Vergangenheit schon so gemacht hast. Und du kommst ja auch wirklich aus dem Personalbereich, hast schon dort viel Erfahrung gesammelt, unterschiedliche Stationen in unterschiedlichen Unternehmen. Was treibt dich denn an? Also was ist der Faktor, dass du sagst, das ist genau der Bereich, wo ich mich total ausschöpfen kann und zufrieden bin?
Ja, ist eigentlich interessant. Ich habe mal ein bisschen auch zurückgedacht, wie bin ich dann eigentlich da reingekommen? Und ich glaube, für mich war es damals so, ich habe Geisteswissenschaften studiert. Wir nannten das früher das Konzept Staatswissenschaften, also Wirtschaft, Recht und Sozial. Sozial, Wirtschaft und Rechtswissenschaften gleichzeitig studiert, um einfach so ein bisschen volkswirtschaftlich zu betrachten, ne, wie funktioniert das, wie funktioniert Politik etc. Und für mich gab es damals kein Verständnis wirklich, wie Unternehmen gut funktionieren. Und bin dann nach Frankfurt am Main gegangen, habe mein Praktikum gemacht und bin so im Recruitment die ersten Berührungspunkte gehabt, habe sozusagen Interim-Manager rekrutiert, Leute, die halt nach einer 10, 20, 30 Jahre Berufserfahrung sich freiberuflich machen und da Unternehmen beraten. Und ich glaube, seitdem war das so ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, das ist super spannend, Leuten zuzuhören mit deren Geschichten, aber auch zu verstehen, wie fragt man die richtigen Fragen, wie kriegt man die richtigen Informationen. Seitdem habe ich mich dann so ein bisschen in dieser Tech-Startup-Szene ausgetobt in Berlin und freue mich da auch sehr. Es gibt mir sehr viel Input.
Ja, verstehe. Und ich habe auch gesehen, du hast an der MLU Halle Wittenberg studiert.
Richtig.
Warst du dann nochmal in Wittenberg am Campus oder nur in Halle?
Nee, ich habe witzigerweise in Leipzig gelebt, nicht weil Halle nicht so eine schöne Stadt ist, aber weil ich halt Freunde in Leipzig hatte, aber habe da halt nochmal meine fachliche Vertiefung gemacht im Human Resource Management, sehr interdisziplinär aber auch, also es war ein kleiner Masterstudiengang mit 30 Leuten, da gab es ein Assessment Center davor und es war aber sehr, sehr interessant nochmal für mich, nicht nur Berufserfahrung in dem Bereich zu haben, sondern auch nochmal eine fachliche Fundierung, um dann halt Themen wie Diagnostik, Personalentwicklung, Recruitment, viele andere Themen halt ein bisschen gut aufgestellt zu sein, ja.
Ja, ich frage nur, weil ich nämlich aus Wittenberg komme, ist meine Heimatstadt und deswegen fand ich das einen ganz witzigen Zufall.
Ja, ich fand's super. Ich habe die Zeit sehr genossen und die Uni hat einen sehr guten Ruf, also sie sind ganz gut ausgebildet. Ich fand's super da.
Und wir wollen ja heute sprechen über Diagnostik.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man sich heutzutage bei der Personalauswahl nur auf Lebensläufe, Arbeitszeugnisse und so den persönlichen Eindruck in einem Gespräch beruft, dann fehlt da irgendwas. Und dann kann man da, glaube ich, nur begrenzte Aussagen treffen über den zukünftigen Erfolg des Bewerbers. Und deswegen haben wir uns das heute als Thema rausgesucht, das ein bisschen weiter zu diskutieren. Kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was verstehst du eigentlich unter diesen Assessment-Tools? Was steckt dahinter? Mhm. Und vor allem noch mal betonen, warum wird das eigentlich durchgeführt?
Gern. Also ich glaube, für uns ist es halt super wichtig, einfach auch mal zu schauen, wenn ich jetzt meinen Einwehrgang mir angucke, ich habe immer in sehr internationalen Firmen gearbeitet, auch hier in Berlin, die meisten sind ja auch englischsprachig und ich glaube auch in der englischsprachigen Literatur ist es halt mehr verbreitet, dieses Thema Biases oder Vorurteile und da geht es schon los, dass der CV, und das ist wahrscheinlich auch keine Überraschung für viele Leute, dass man nicht sehr viele Lehren eigentlich aus so einem Lebenslauf rausziehen kann, dass die Leute generell auch schlecht sind, da diese Lebensläufe zu schreiben und deswegen man halt sagen sollte, man sollte keine Kenntnisse darüber auf die zukünftige Jobperformance anhand eines Lebenslaufs ziehen. Der nächste Punkt ist, dass man natürlich auch verstehen will, was habe ich da für einen Menschen mir gegenüber, wo ist der in seiner Entwicklung, inwieweit kann der auch der richtige Fit für uns sein, und das wollen wir ja alles so vorurteilsfrei wie möglich haben, wir wollen uns ja nicht von Themen treiben lassen, was man sagt, ich hatte ein schlechtes Meeting oder mein Tag war super schlecht und auf einmal komme ich dann ins Interview und ja, bei mir läuft es eh nicht so, der Kandidat antwortet auch die Fragen nicht richtig und dann ist der weg, also man muss ja Leuten auch eine faire Chance geben und ich glaube, das ist dieser Hintergrund, warum Diagnostik immer stärker wird. Auch ein zweiter Punkt, den wir da nicht vergessen können, ist, wir haben halt nur bedingte Knappheit an Talenten. Das bedeutet wiederum, wenn du nicht so viel Auswahl hast, dann musst du gucken, dass du mit den Leuten, die du eigentlich hast, verstehst, wer sind die Richtigen. Und ich glaube halt auch, global gesehen, dieser War of Talent, den gibt's auch nicht so sehr, denn wenn du jetzt nicht gewisse Themen wie er muss unbedingt Deutsch können oder sie oder der Kandidat muss unbedingt Deutsch sprechen, sondern er kann auch Englisch sprechen, dann hast du ja einen größeren Pool an Talenten. Nur ist ja wieder die Frage, aus welchen Kulturkreisen kommen die, welche Firmen haben die, welche Jobtitel, da kann man ja auch wenig herausziehen. Und deswegen ist es ganz gut, das zu diagnostizieren. Ich glaube, die digitalen Assessment-Tools sind einfach nochmal sehr wichtig geworden, weil man halt auch schauen will, wenn man den Menschen in einem Schritt des Prozesses raushaben möchte, was geht da? Sind das Videoaufnahmen? Sind das Themen, wo wir sagen, okay, das sind gewisse Tests, die wir machen? Ob das Intelligenztests sind, ob das Spiele sind, ob das Coding-Tests sind? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, um einfach ein so gut es geht bestes Bild vom Bewerber zu bekommen. Aber dass der Bewerber halt auch eine gute Erfahrung daran hat. Ich glaube, das ist halt ja auch sehr wichtig. Ne? Wir wollen ja niemanden foltern hier, sondern das sollen ja Gespräche sein, das sollen ja Themen sein auf Augenhöhe.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Was aber, glaube ich, da auch noch mit reinspielt, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört, sind diese sogenannten jetzt unconscious bias. Zum einen auf Geschlechter bezogen, auf Herkünfte und so weiter. Also ich habe mir jetzt nochmal im Vorfeld verschiedene Studien angeschaut, wo man sehen kann, dass wenn eine Frau ein Paper sagt oder schreibt oder eine bestimmte Aussage tätigt, dass die erstmal zu 20% schlechter bewertet wird, als wenn das jetzt von einem Mann kommt, weil es einfach inkompetenter angesehen wird.
Ja.
Oder wenn eine Frau einen Code schreibt über GitHub, wird der auch erstmal schlechter bewertet. Und das Gleiche kann man auch wieder mit verschiedenen Herkünften genauso durchspielen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Warum, weswegen diese Assessment-Tools eine hilfreiche Sache sind für Personaler.
Total. Also das ist, meine ich, das, was ich mit Vorurteilen, ich habe das jetzt, also Vorurteile gibt es ja viele, unterbewusste. Es gibt halt auch die Themen, dass man so positiv erwünschte Aussagen trifft. Ja, ich glaube, da gibt es so eine Studie, die gesagt hat, dass da haben sich Leute, die keine Ahnung von gewissen Themen hatten, also so Hochschulabsolventen, Interviews mal angeguckt und dann war die Frage, wie schnell wussten die, ob derjenige eingestellt worden ist oder nicht, anhand der Beobachtung. Und es hat den sage und schreibe 10 Sekunden gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen, anhand der Vorurteile, die wir alle haben. Ne? Also wenn du sagst, ach Mensch, Halle, Saale, ach Mensch, super, auf Wittenberg, da komme ich auch her. Und hey, der hat auch die gleichen Interessen und Hobbys und nebenbei trägt er auch das Gleiche oder zieht das Gleiche an. Ne? Also da geht es ja schon los, dass bei der Auswahl von Kandidaten da das fehlerbehaftet ist. Und ich bin ganz bei dir, dass genau die sehen wir ja auch in Deutschland, ja, dass sozusagen Frauen gegenüber Männern für den gleichen Job schlechter bezahlt werden. Und das sind halt Themen, die man da halt auf die Agenda bringen muss. Und ich glaube, das ist ein Tag, den man alltäglich dafür kämpfen muss, auch gerade als Recruiter oder im Talent Acquisition, dass man sagt, kriegt diese weibliche Person, sage ich jetzt mal, das gleiche Jobangebot auf dem Level wie der männliche Counterpart, und wie sehr können wir das dann halt auch sicherstellen, damit das uns nicht passiert, dass da viele Einschätzungen kommen oder falsche Entscheidungen getroffen werden.
Hm. Du hast gerade schon ein paar verschiedene Methoden angesprochen, also Intelligenztests, Gamification-Geschichten kann man machen. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, welche Arten von Assessments es gibt?
Ja, also da gibt es eine Menge. Ich glaube, was immer sehr wichtig ist, ein Assessment-Art, die vergessen wir ganz gerne, ist einfach strukturierte Interviews. Ja, also ich glaube, da sollte jeder bei sich erstmal selber anfangen und sagen, fragen wir den Interview oder den Kandidaten die gleichen Fragen, ja, und können wir dann auch anfangen zu vergleichen anhand deren Antworten. Ich glaube, was dann nochmal der nächste Punkt ist, dass man dann guckt, hat man dann, was sagen uns die Antworten, ja, also wenn du zum Beispiel in der Fachmaterie nicht so wirklich drin steckst, sagt dir die Antwort, die du bekommst, was sagt die aus, wie weit kannst du das einschätzen, ne? Das ist zum Beispiel das eine Punkt. Ich glaube, der nächste Punkt ist dann halt einfach so diese Arbeitsproben. Ja, ich glaube, wir müssen da wirklich alle hin, dass wir den Kandidaten nicht irgendwelche pseudomäßigen Arbeitsproben geben, die keiner in diesem Job wirklich nutzt, sondern wirklich was, wo wir sagen, okay, daran arbeiten unsere Produktmanager, unsere Entwickler, unsere Produktdesigner dran. Das ist super, super wichtig. Und dann geht es natürlich jetzt weiter, wo du drauf willst, Intelligenztests. Intelligenztests sind sehr heiß diskutiert, weil ich glaube, die Definition von Intelligenz sehr mannigfaltig ist. Da gibt es keine einheitliche Definition. Und gerade wir wüssten jetzt ja auch, wir konnten mit vielen Definition oder Arten von Intelligenz reingehen, emotionale Intelligenz, mathematische Intelligenz. Und ich glaube, der Punkt hier ist, dass solche Tests immer einen gewissen Teilbereich uns helfen bei der Unterstützung und der Entscheidung von Kandidaten. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Sie sollten nicht komplett ersetzt werden. Und hier würde ich sagen, klar, emotionale Intelligenz ist super wichtig, ja, Empathie, ne? Wie geht man mit Leuten um, kann man sich in deren Situation mit reinversetzen? Unsere Welt wird immer globaler und auch, du musst immer mehr mit crossfunktionaleren Teams arbeiten, deswegen ist das sehr wichtig. Ein anderes Assessment, was du jetzt auch angesprochen hast, ist, dass man sagen kann, wir können sozusagen teilweise schon Leute anhand der Gesichtszüge interpretieren. Ja, also es gibt das nennt sich Facial Impressions. Das menschliche Auge kann nur gewisse Sachen wahrnehmen, ja. Und diese Mikrobewegung kann man sozusagen, es gibt Unternehmen, die sich da schon drum kümmern. Die große Frage dabei ist halt mit dieser Technologie, wie valide ist es und wie aussagekräftig ist das? Sieht man zum Beispiel mit Social Media Daten. Es gibt gewisse Tools am Markt, wo man anhand deiner Social Media Aktivitäten deine Persönlichkeitsprofil messen kann. Und ob das jetzt wirklich was ist, wo man sagen kann, okay, damit kriege ich raus, was du für ein Mensch bist. Das hilft vielleicht beim Anschreiben oder beim ersten Kontakt erstellen, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, worauf könntest du anspringen. Aber da wäre ich immer noch sehr, sehr vorsichtig, weil ich ganz klar sehe, dass die Technologien, du hast es auch schon angesprochen mit dem Code. Amazon hat ja dieses AI-Tool gehabt, wo man ganz klar gesehen hat, weil das sich aufgrund eines Lebenslauf bezogen hat und die Art und Weise, wie Leute dann gewisse Wörter benutzt haben, es dann die gegen Frauen diskriminiert worden ist und die Testgruppe wahrscheinlich auch sehr, sehr männlich war, die das alles erstellt haben, es einfach sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen ist, ja. Ich glaube, ein zweiter guter Punkt ist, ich habe mal einen Produktdesigner von Google gesehen, der hat gesagt, macht euch mal den Spaß und gebt mal bei Google einen professionelleren Haar, also professionelle Haarfrisuren und unprofessionelle Haarfrisuren, und dann siehst du, wie diskriminierend Google ist, weil du siehst gewisse ethnische Leute verknüpft mit diesen Wörtern. Und das ist natürlich zur fairerweise auch für Google die können halt nur damit arbeiten, was Leute halt da eingeben, ja. Also ich glaube, wenn wir damit besser umgehen würden, dann würde das wahrscheinlich auch nicht zu solchen extremen Resultaten kommen. Aber klar, die Technologie, ich glaube, letzter Satz dazu, Microsoft als auch Google haben jetzt, Microsoft hat ein AI Ethics Board, ja, wo sie genau das Thema angehen, weil sie ja so einen Bot gebaut haben, der mal komplett nach hinten losgegangen ist, und bei Google ist es jetzt mittlerweile so, dass sie den Investoren sagen, dass das auch Konsequenzen hat, ja, diese AI-Technologien, und dass es ein gewisses Risiko ist, ja, für zukünftige Investitionen. Und ich glaube, wenn man das schon so sieht, dann weiß man, dass man da eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte.
Noch eine kleine Anmerkung von mir zu den Social Media Assessments. Da kann ich mir auch nicht vor. Also ich glaube persönlich, dass das noch lange nicht so weit ist. Das könnte wahrscheinlich in der Zukunft mal spannend sein. Aber nur weil ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn Volkswagen, Porsche etc. folge, heißt das ja nicht gleichermaßen, dass ich auch ein Autofan bin oder auch ein, zwei Autos zu Hause habe. Also da kann man jetzt, das könnte eine einfache Ableitung sein, aber trifft gar nicht zu. Also ich habe ein Auto, was mir gefällt, ansonsten interessiere ich mich null für Autos.
Und wenn wir jetzt nur glauben würden, dass sie nur die LinkedIn-Daten ziehen, dann wäre das wahrscheinlich so der Fall. Aber diese Tools sind teilweise so mächtig, dass auch dein ganzer Google-Verlauf, dein ganzer Facebook-Verlauf damit rausgezogen wird. Ich glaube, AGB-technisch, wenn man sich das mal genau anguckt, also zum Beispiel das Beispiel ist Crystal Knows, ist ein Tool, was das macht. Kann man sich als Google-Plugin oder Chrome-Extension sozusagen reinholen. Und ich wette mit dir, wenn ich dir das Persönlichkeitsprofil von dir zeige, wie überrascht du bist, wie teilweise doch einige Sachen zutreffen, aber halt aufgrund dessen, weil die Daten, die sich ziehen, auch einen gewissen Bereich, also nicht nur sich auf eine Plattform beziehen, sondern auf viele, und dadurch ist halt echt nicht mehr ganz koscher ist, was GDPR angeht, ne? Also das ist ja dann sozusagen so ein Thema, da muss man Vorsicht walten lassen.
Wie heißt das Plugin?
Crystal Knows. Kann ich dir gerne nachher nochmal zeigen.
Ja, müssen wir nochmal ausprobieren. Ja. Bin ich spannend. Ja, erzähl uns doch mal, in welcher Form diese Tools im Recruiting-Prozess bei Zalando Anwendung finden. Erzähl uns einfach mal ein bisschen von euren Erfahrungen.
Ja, total. Also wir sind, ich sag mal so, wir nutzen Technologie da, wo sie Sinn macht aktuell. Aber jetzt, wenn wir uns nur auf die Diagnostik mal spezialisieren, ganz klar haben wir Codility oder es gibt auch HackerRank oder Geektastic, glaube ich, nochmal andere Tools, die man da nutzen will. Wir jetzt kein Product Placement machen, aber da ist es halt so, dass wir schon gucken wollen, wenn wir zum Beispiel ein erstes Gespräch mit einem Engineer haben, können wir jetzt vom Recruiter nicht verlangen, dass der seinen Code durchgeht oder sehr tief in diese Materie eingeht. Und deswegen wird dann halt so eine Challenge einhergehen, wo man sagt, wie schnell kann jemand das machen, bearbeiten, was für eine Schwierigkeitsgrad hat das, und auch dann zu sehen, dass man sozusagen solche Cut-off-Scores hat, wo man dann sagt, okay, das macht Sinn, lass uns das weitermachen. Aber auch da würde ich immer wieder betonen, dass wir auch in dem Interviewprozess dann nochmal mit den Leuten da durch diesen Code gehen, weil ich glaube, du kannst das einerseits auch in einer gewissen Weise manipulieren, was ich jetzt nicht immer praktisch jemanden unterstellen möchte, aber manchmal ist es halt auch gut zu verstehen, warum sind die Scores so gekommen, wie sie waren, ja? Hat derjenige in einem Café gearbeitet, war er zu Hause alleine ruhig, hat derjenige eine Familie, wie sehr konnte er sich darauf konzentrieren? Meistens Tests sind ja 1,5 Stunden, also was sind die externen Faktoren, und gab es da vielleicht Verständnisprobleme und deswegen ist das Thema so gekommen? Also das sollte man noch immer durchleuchten, und ich glaube, das würde auch bei allen anderen Tools und Tests immer wieder gesagt werden, wenn man ein Resultat bekommt, egal aus welcher Weise das erstellt ist, dass man dann immer nochmal sagt, ich nutze das, um zu gucken, ob das wirklich passt oder ob da vielleicht auch gar andere Ergebnisse rauskommen. Ja? Also es sollte immer ein Zubrot sein zu der Diagnostik und zum Endergebnis.
Und das sind Tests, die ihr durchführt, bevor das eigentliche Vorstellungsgespräch stattfindet?
Ja, nein, also wenn man jetzt die Recruiting-Journey sozusagen durchspielt, ist es so, dass klar, was wir gesehen haben bei solchen Codility-Tests, man muss mit den Kandidaten vorher reden, also einfach sie rauszuschicken, das macht keinen Sinn, die Response-Rates sind da sehr, sehr niedrig, aber dass man dann halt einfach sagt, bevor wir die einfliegen oder bevor sie in die letzte Runde kommen, wo sie dann halt 3-4 Stunden mit den Kollegen interviewen, wäre das schon gut, wenn man sagt, okay, man vereinbart das nicht, und dann stellt man nach dem ersten Interview schon fest, oh Gott, der schafft dieses Niveau nicht, oder das, nach dem wir suchen, ist da gar nicht gegeben, und das wäre dann noch keine schöne Erfahrung für beide Seiten. Von daher versuchen wir da schon eine gewisse Validität, umso weiter der in dem Prozess ist, umso mehr dann dahin zu arbeiten. Und ich glaube, so darf man das verstehen. Also das ist eine Zweitrunden- oder in den Erstrunden-Thema. Ja.
Hast du eine Best Practice, also ein Verfahren, was bei euch besonders gut funktioniert?
Also das kommt natürlich immer drauf an, auf den Job. Ne? Also ich möchte auch da wieder sagen, one solution doesn't fit all. Total gut finde ich, und das ist für uns in den letzten anderthalb Jahren sehr wichtig geworden, ist natürlich die Thematik Kommunikation. Ja, also es ist sehr wichtig auch für Tech-Leute oder Non-Tech-Leute auch, gewisse Sachen zu erklären oder auch für Recruiter. Ne? Also wie erkläre ich einem Hiring Manager, was ich eigentlich mache? Ja, wie erkläre ich jemanden, der da keine Ahnung davon hat, dass er unser Handeln versteht und dass er da Empathie hat und versteht, uns auch richtig einzusetzen, damit wir beide erfolgreich zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese Kommunikationsthematik kann einmal über, ich würde sagen, good old presentations, ja, also wie sehr kann jemand sich innerhalb kürzester Zeit, und das kann der auch gern vorher machen, ne, auf ein Thema fokussieren. Ich bin auch ein sehr großer Freund davon, Leute in Interviews vorzubereiten. Also es geht hier nicht darum, dass der in das Interview kommt und sagt, hier mach meine Präsentation in den nächsten 20 Minuten, sondern dass man schon sieht, wenn jemand sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie würde der das präsentieren, wie geht er mit den Themen um, wie priorisiert er dann, wie nimmt er die, die Leute in dem Raum dann mit, ja, ich glaube, das ist super, super wichtig. Und dann natürlich ist auch der Punkt bei solchen Arbeitsproben, ne? Manche Tests sind halt vielleicht auch manchmal so gemacht, dass sie fast gar nicht zu lösen sind oder dass es halt etwas einer gewissen Schwierigkeit ist. Und da ist es einfach die Frage, wie ruhig bleibt so jemand, wie ehrlich ist er, versucht jemand was zu sein, was er gar nicht ist, ja. Also das sind alles so Punkte, wo man schon so ein bisschen auch erkennt, was für Charakterzüge hat derjenige, was ist das für ein Mensch, und kann der auch dann irgendwann mal sagen, du, nö, das kann ich dir jetzt so ad hoc nicht beantworten, dann ist das okay, ja. Also dann ist das jetzt auch kein Untergang, kein Weltuntergang, lieber offen und ehrlich und authentisch als versuchen, eine Rolle zu spielen, die man eh nicht ist. Ne?
Und das ist ja auch oft viel wertvoller, glaube ich, sowas herauszufinden, als dann tatsächlich die Lösung der Aufgabe. Also wir wollen ja, oder ihr Personaler wollt ja Charakterzüge herausfinden und gucken, passt die Person überhaupt ins Team und ist sie fähig, sich da reinzulernen und reinzufinden, aber man muss ja von vornherein nicht schon alles wissen.
Total.
Ich jetzt mal vermuten.
Ja, total. Und ja. Ich glaube auch, man sollte auch nicht den Ansatz haben zu sagen, am Ende des Recruitment-Prozesses weiß ich 100% über diese Person Bescheid. Das geht auch nur zu einem gewissen Grad. Ne? Also ich glaube, Google hat das ein bisschen noch so vorgelebt. Die haben gesagt, Rule of Four. Du hast mindestens 4 Interviews und das gibt dir eine 85%ige Wahrscheinlichkeit, wenn du sie richtig strukturierst und richtig aufsetzt, über die zukünftige Leistungsfähigkeit deines Mitarbeiters kennenzulernen. Und dann sind aber da immer noch 15%, ja. Und ich glaube, es sollte auch ganz realistisch sein, das Leben findet ja trotzdem noch weiter statt, ne? Wenn jemand halt sozusagen jetzt der perfekte Fit ist, ob er dann mit seiner Familie sozusagen nach Berlin kommt oder nicht, ja. Andere Faktoren, es kann Sterbefälle in der Familie geben, es können andere tragische Ereignisse passieren. Ich glaube, das dürfen wir auch immer nie vergessen, dass wir die Leute nicht immer so durch einen Funnel schubsen und sagen ganz, ganz schnell so und so, sondern wir müssen auch Rücksicht nehmen, was sind die Leute, wo kommen die her? Zum Beispiel habe ich in meinen Interviewerfahrungen immer gesehen, wenn du Leute gehabt hast, die in Unternehmen, wo Unternehmen sozusagen gescheitert sind oder bankrott gegangen sind, das sieht man den Leuten an, das lässt die einfach nicht los. Das heißt aber nicht, dass sie schlechte Menschen sind, sondern es ist einfach in diesen Situativen oder in diesen Umgebungen, wo sie sich ausgesetzt waren, dann das natürlich Leute noch mit beeinflusst. Und da ist halt die Frage, wie filtert man das raus, dass man sich eigentlich wirklich nur auf den Menschen oder seine Fachlichkeit und nicht auf alles andere spezialisiert.
Ja. Vorhin haben wir auch schon kurz über Herausforderungen gesprochen in dem ganzen Prozess. Also man weiß zum Beispiel nicht, okay, wenn das jetzt ein Test war, den die Person vorab zu Hause alleine durchführen sollte, war das jetzt wirklich der Bewerber oder war das einfach nur der beste Freund, der sich in dem Feld viel besser auskennt? Kannst du dir da noch andere Herausforderungen vorstellen, die damit auftreten?
Ja, total. Also ich glaube, für uns ist ja immer so ein bisschen mehrere Punkte. Einerseits sehen wir relativ oder werden relativ schnell, je nachdem wie gut der Prozess aufgesetzt ist, erkennen, ob jemand da ein bisschen geschummelt hat, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, weil wir viel erleben das auch sehr, was machst du mit, zum Beispiel mit extrovertierten Leuten, die sehr, sehr kommunikationsstark sind. Die sind wahrscheinlich in der Lage, viele Interviewsituationen, wenn es nur Gespräche sind, sehr gut zu meistern. Ja? Die Frage ist aber dann, wenn es dann wirklich richtig zu diesen Arbeitsproben kommt, wie sehr ist das, was da gesagt worden ist, dann auch wirklich da? Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr schwierig, weil wir in Deutschland zum Beispiel ein sehr großes Checklist-Recruiting haben. Wir gucken uns an, was hat der für einen Abschluss gehabt, was hat er für Kurse absolviert, wie lange war der in diesen Jobs. Und genau, glaube ich, da wollen wir eigentlich wegkommen, weil dieses Mindset, diese Attitude, ja, diese Einstellung viel, viel wichtiger ist. Da sind die amerikanischen Kollegen weiter mit uns, ja, weil die für die Person einstellen für den richtigen Job, der das mitbringt, und weniger auf Zertifikate gucken. Und ich glaube, wenn man sich Frankreich, die Niederlande und das alles auch anguckt, da gibt es so ein bisschen so eine Mischform, aber ich glaube, dass wir mehr schauen sollten, was sind die Charaktereigenschaften von jemandem, als was die Erfahrungen sind. Also ich glaube, da gibt es auch ein super gutes Buch, was ich dir heute noch vor dem Podcast gezeigt habe, wo man sieht, dass erfolgreiche Mitarbeiter sozusagen 85% sind Social Skills und 15% eigentlich wirklich nur diese fachliche Kompetenz. Und wenn man mal drüber nachdenkt und mal ein bisschen in sich geht oder mit Leuten redet, die erfolgreich in ihrem Job sind, dann versteht man das, glaube ich, auch. Ja, das sind teilweise sehr starke Charaktere, die es wissen zu verstehen, Leute auf ihre Seite zu ziehen, und die wissen, wann sie was für Informationen spielen und wie sie mit Leuten umgehen.
Sag nochmal, wie das Buch heißt für die Hörer.
How to Influence and Win People Over von Carnegie, ich glaube, Carnegie, ich muss nochmal nachgucken. Yeah. Aber das ist ein Buch, das witzigerweise 1935 geschrieben worden ist, also ein Buch, was sehr fast über 100 Jahre alt ist. Und die Themen sind da echt sehr, sehr interessant, dass das auch schon so lange schon so bewusst ist und es nicht erst seit gestern aktueller Bestseller ist, der da rausgekommen ist.
Ist ja eigentlich mit vielen Thematiken so, mit denen wir uns heutzutage beschäftigen, dass das eigentlich schon seit Hunderten von Jahren aktuell ist. Also immer noch. Und ich finde aber gerade auch diese Social Skills sind natürlich für Personen, die in höheren Positionen und Führungspositionen sind, noch relevanter als in juniorigen Positionen.
Hundertprozentig. Ja. Ich glaube, das ist dann halt immer die Frage, wie definiert man Führung? Und ich glaube, wenn man heutzutage in die ganzen Unternehmen guckt, in Berlin oder auch weltweit, Führung ist da immer was anderes in jeder anderen Firma. Also ob ich ein Manager bin oder eine Führungskraft bin, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wie sehr definiert man das? Ja, wie sehr definiert man das für sich selber? Ne? Also ich glaube, ich würde jeden dazu befähigen oder mal ein bisschen hinstoßen und sagen, wenn ich rekrutiere für eine Firma, woher weiß ich, wie erfolgreich die Leute sind? Warum sind sie erfolgreich? Was machen sie? Was haben wir da für eine Kultur? Was ist uns da wichtig? Ja? Und ich glaube, umso näher und so besser das verstanden wird, umso erfolgreicher kann man auch diese Win-Win-Situation für die Firma und für den Kandidaten finden.
Also mir fallen noch ein, zwei andere Herausforderungen ein. Mhm. Und zwar, glaube ich, ist es auch eine Schwierigkeit, wirklich den richtigen Test für die richtige Position auch zu finden, dass das ineinander passt. Also es bringt, glaube ich, nichts, einen Intelligenztest durchzuführen für jemanden, der am Ende der Hausmeister wird. Also mir fällt jetzt gerade keine. Ja. Das ist vielleicht jetzt gerade ein blödes Beispiel, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist.
Da gebe ich dir recht. Ich glaube, das liegt aber da so ein bisschen daher, dass umso besser man sich mit seinem Business austauscht und umso mehr man auch ein Verständnis hat, und da geht es wieder mit Führungskräften los, die ja in aller Regel diese Hiring Manager sind, dass man einfach sagt, ja, was brauchst du für Leute in deinem Team, was sind Themen, die wichtig sind, die nicht so wichtig sind, und wenn man dieses Kriterienset hat, hilft es dir dann zu sagen, okay, das könnte zum Beispiel passen. Also ein Beispiel wäre du hast ein Traineeship oder eine Ausbildung und du sagst, bevor ich jetzt hier 300 CVs durchscreene, vielleicht gibt es ja ein Video, wo die Leute machen können, in einer 5 Minuten, kleine Aufgabe, so ein bisschen um Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Begeisterung zu sehen und dann halt vielleicht das anstelle dessen zu machen, um dann halt einfach zu sehen, wie tritt derjenige auf. Ne? Also der braucht vielleicht nicht so viele Vorkenntnisse zu haben, aber ich brauche jemand, der so ein bisschen die Leidenschaft mitbringt, der kreativ ist, der auch clever rüberkommt. Und vielleicht hilft mir das schon als Art von Assessment, um da einzusteigen. Und manchmal sind das so Kleinigkeiten, ne, die da helfen. Es gibt sogar sehr ausgefuchste Videotools, die ich glaube sogar an die Assessment Center Diagnostiken rankommen, an den Standard, an die Validität, weil das Thema ist dann, du hast dann sozusagen deine Kompetenzen unten drunter laufen und dann kann jeder Hiring Manager oder Interviewer dann basierend auf was er sieht, wieder unabhängig voneinander, das ist immer ganz wichtig, dann seine Entscheidung und seine Bewertung geben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Bias, wenn man, das kennt wahrscheinlich jeder selber, man geht aus dem Interview raus, der Hiring Manager kommt um die Ecke, sagt, ja, wie fandst du ihn denn? Ja, okay, fand ich so oder fand ich so, ne? Und da geht's schon los. Ich glaube, da sollte man sich erstmal am besten einschließen, seine Notizen angucken, das dann in den Kontext bringen, dann abschicken und erst dann darüber diskutieren, weil ansonsten das wieder in die falsche Richtung geht.
Ja, und ansonsten das wird die Meinung viel zu sehr beeinflusst.
Ja, genau.
Ja, ja, spannend. Und du arbeitest als Recruiter. Ich glaube, du hast einen ganz guten Einblick, welche Fähigkeiten in Zukunft immer relevanter werden. Stell dir vor, ein junger Mensch auf der Straße würde dich ansprechen, Matthias, gib mir bitte einen Tipp, welche drei Skills muss ich unbedingt haben oder noch entwickeln, damit ich in Zukunft relevant sein kann?
Ja.
Was würdest du antworten?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt viel in letzter Zeit mich mit diesem Thema Growing Mindset beschäftigt. Und ich würde sogar sagen, ja, Skills sind wichtig oder Wissen ist wichtig, aber ich glaube, was uns jetzt noch viel, viel stärker macht, sind methodische Ansätze im Sinne von, wie kriege ich es hin? Mit diesem Growing Mindset ist halt gemeint, dass ich Fehler mache und daraus lerne. Ja, ich glaube also dieses, wir können sehr viel oder wir neigen auch in Deutschland sehr viel Sachen bis zu Ende zu diskutieren und den perfekten Plan zu haben und dann erst zu implementieren, dass wir einfach sagen, ja, wir lernen halt auch durch unsere Fehler und das ist natürlich dann für die Organisationen dann schwierig, so eine Fehlerkultur zu entwickeln. Aber das ist ein Thema. Ich glaube, ich würde jedem raten, diese Einstellung zu haben. Ich versuche, Sachen herauszufinden. Ich versuche, Sachen bewusst Fehler zu machen und davon zu lernen. Ich versuche, auch nie zu sagen, es geht so ein bisschen in dieses Ego-Less-Thema rein, dass ich sage, ich weiß schon alles. Ich glaube, jeder im Leben oder jede gute Führungskraft wird dir sagen, ich lerne auch immer wieder von Neuem. Es ist immer wieder eine andere Umgebung. Und wir sollten auch so ein bisschen damit aufhören, dieses Copy- und Paste-Thema zu haben. Ich sehe ganz oft viele Leute sagen, oh, Zalando macht das genauso, also müssen wir es auch so machen. Totaler Quatsch. Gleiche, wenn du es sagen würdest. Das Amazon macht das genauso oder Google macht das genauso, ja. Da würde ich eher abraten von, sondern offen umhergehen und wirklich verstehen, was sind die Bedürfnisse. Und wenn du das beherrschst, wenn du das kannst, wenn du verstehst, was ist eigentlich dieses Problem, was ich gerade vor mir habe, unabhängig von welcher Beruf ich habe und wie kann ich, wenn ich das Problem verstehe, dann Lösungswege erarbeiten. Ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein, weil das Wissen, wenn du mal ganz ehrlich bist, ich habe es heute mit einer Kollegin besprochen, das Wissen, was wir haben, hält nicht lange vor. Ich habe jetzt ein paar Facebook-Gruppen, wo ich sagen würde, da kriege ich mein Wissen her. Das wäre ja vor 5 Jahren komplett undenkbar. Und wenn man auch überlegt, wie Deutschland oder generell Leute auf Facebook gegen Facebook gegenüberstehen, aber es ist halt ein Community-Produkt, ja, was sozusagen den Austausch ermöglicht. Und da gibt es halt viele Gruppen, wo man auch im Recruitment oder Talent Acquisition da über Themen diskutiert und dann werden keine Daten ausgetauscht, also nicht, dass der Shitstorm losgeht und sagt, ah, die tauschen keine Daten auf Facebook auf, sondern es geht eher um Wissen, Ansätze, wie geht man da vor.
Erfahrung.
Auch. Genau, Erfahrungsaustausch und ich glaube, das ist heutzutage essentiell, ne? Dieses Netzwerk zu nutzen und auch von anderen Hilfe anzunehmen. Das ist keine Schwäche, das ist eher eine Stärke.
Mhm. Ja, danke für die Tipps. Ich gucke mal auf die Uhr. Einen kleinen Moment haben wir noch. Mhm. Ich schließe die Interviews immer ab mit 1-2 persönlichen Fragen. Einfach, dass wir die Person, Matthias, jetzt auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Hast du denn ein Thema, wofür du brennst? Jetzt mal außerhalb von Recruiting, weil da merke ich, das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber du sehr gerne redest. Was du, wenn du die Möglichkeit hättest, einen TED-Talk zu halten, gerne mal vor 10.000 Menschen präsentieren würdest? Gibt es da was?
Also meine größte Leidenschaft, es ist sie noch, aber ich kann sie nicht mehr so ausüben. Ich habe, als ich angefangen habe, als ich so 6 Jahre war, früh kindliche Erziehung, wirklich Gitarre gespielt. Habe dann relativ schnell da auch Klassikgitarre, dann E-Gitarre mit 13 bekommen, auch in Bands gespielt. Das hat dann so bis 19, 20 Jahre alt war, dann ganz gut funktioniert, auch so ein paar, ich will nicht sagen Alben gemacht, aber so ein paar Studioerfahrungen auch gesammelt. Das in Musik ist was mich generell, wo ich sehr, sehr leidenschaftlich bin und was ich glaube auch ein großer Alltag, Teil meines Alltags ist. Und wo ich glaube, da ich sehr viel auch Energie gezogen habe, früher noch mehr, als ich das jetzt tue. Aber ich glaube, ich höre auch dadurch, dass man selber schon mal Musik gemacht hat, einfach Musik auch anders. Ne? Und ich würde mich auch gar nicht eingrenzen, dass es nur eine Richtung von Musik gibt, sondern man kann sehr viel aus Jazz, aus Klassik, aus Hip-Hop, aus Indie, aus anderen Bereichen auch hören. Und das ist halt das Spannende dann dabei, weil man dann immer sagt, oh Mensch, was sind das für Elemente? Ne? Wie gehen die vor? Wie haben die das gemacht? Super spannend. Mhm. Das ist meine zweite versteckte Leidenschaft.
Ja, finde ich cool. Also du würdest das Publikum motivieren, mehr kreativ auch nochmal zu arbeiten. Und
ja, ich glaube, dass man viele Parallelen aus verschiedenen Bereichen halt immer sieht. Ne? Also ich glaube, ich würde, da gibt es ein gutes Beispiel, was ich in der Literatur bis jetzt auch in der Personalarbeit gesehen habe, dass man guckt, wie arbeiten Orchester oder wie funktioniert ein Orchester, wie dirigiert man das, wie steuert man das? Und da kann man sich wahrscheinlich sehr, sehr viel abschauen, ja. Oder zum Beispiel auch wie andere Bandarten dann, wie man damit umgeht. Ich glaube, da lernt man noch viel fürs Leben, weil am Ende des Tages geht es nicht nur um dich, sondern um die Teamarbeit und du bist nur so stark, ne, wie alle zusammenspielen. Und wenn du da der Solo-Künstler bist und die ganze Zeit nur Solos machst, wird die Band an sich nicht stärker dadurch.
Ja, genau so ist es. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ab morgen ein Jahr bezahlten Urlaub. Wie würdest du das Jahr gestalten?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich ein Jahr bezahlten Urlaub hätte, ich glaube, was ich machen würde, ist auf alle Fälle so eine kleine Weltreise. Und am liebsten auch mit meiner Familie, weil die Erfahrungen, die ich von anderen Kulturen gelernt habe, ich habe in Hongkong ein Auslandssemester gemacht, habe in Amerika ein Highschool-Jahr gemacht, das ist super, super spannend, ja. Also zum Beispiel die asiatische Kultur und wie weiterentwickelt die waren, sehr, sehr früh noch vor der europäischen und wie das dann auch so wahrgenommen worden ist, eine Zeit lang von der westlichen Welt und dann verglichen mit der asiatischen. Das ist also super, super spannend. Ich glaube, das ist sowas, was ich machen würde. Die Welt bereisen, viele Sachen aufschreiben, mitnehmen, von anderen Kulturen lernen, auch was das Essverhalten angeht. Ja, ich glaube, das geht schon los, wie wenn du spanische Kultur hast, wo du 2-3 Stunden isst und mit der Familie als Sammelpunkt hast, was wir dann teilweise manchmal auch gerne vergessen, ja, weil man sagt, ja, warum müssen wir jetzt hier zusammensitzen, ne? Ich will doch hier noch meine Netflix-Serie schauen oder das und das und das. Ich glaube, da sind viele Punkte, die man sich rausziehen kann und daran wachsen kann und auch so eine Art Zufriedenstellung und Inspiration gibt.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Reisen, andere Kulturen kennenlernen, ist eins der besten Sachen, was man machen kann.
Cool.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Ich habe sehr viel gelernt über Diagnostik und auch über dich. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, gerne empfehlen an Freunde, Kollegen, Family. Kanal können Sie auch natürlich auch sehr gerne abonnieren. Die nächste Folge gibt's wieder nächsten Montag. Ansonsten sage ich Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.